Ja, wir werden also bei uns im neuen Flügel einen ganz besonderen Neustart haben. Wir hoffen, dass wir bis Ende des Jahres unseren Gottesdienstraum einschließlich Nebenräume renoviert haben. Wir sind auch auf einem guten Weg. Es ist noch viel Arbeit, aber es sieht schon ganz gut aus. Und wir freuen uns auf diesen Neustart. Und es ist ja so, dass wir auch davor stehen und hoffen, dass wirklich die Situation mit Corona dahin kommt, dass wir wirklich neu starten können. Und ich freue mich, ja, ist ja toll ohne Maske. Ich bin mit Maske reingekommen und dann, ja, die kannst du abnehmen, 3G. Und das ist auch gut, dass da wieder was möglich ist. Und doch ist irgendwie alles noch nicht so, komm, wir machen so ja weiter wie bisher, sowieso nicht, glaube ich. Ich glaube, dass wir teilweise Gemeinde auch ganz neu angehen müssen. Ich weiß nicht, wie es bei euch hier in der Gemeinde ist. Wir haben einige in neuen Flügel, die haben sonntags dann das Internet benutzt, um die Gemeinde ihres Herzens zu finden und sagen, boah, da gibt es gute Predigten. Und wenn die in Kaiserslautern oder sonst irgendwo sitzen, wo man merkt, wir müssen auch erstmal wieder den Bezug zur eigenen Gemeinde finden. Ach, das Bild ist schon da, super. Und das möchte ich heute Morgen auch ein Stück zum Thema machen, wie wir Gemeinde auch wieder lieben lernen und leben lernen. Ich habe mal so zurückgeblickt in der Vorbereitung. Ich war mittlerweile Gemeindemitglied in 6 Gemeinden und plus einer Gemeinde, in der ich jahrelang auch in der Sonntagsschule und anderen Sachen mitgeholfen habe. Und diese Gemeinden, wir sind alle unterschiedlich. Jede Gemeinde hat seine eigene Prägung. Und das ist auch gut so. Jede Gemeinde hat seine Stärken und Schwächen und jede Gemeinde hat so unterschiedliche Frömmigkeitsstile. Das ist manchmal sehr auffällig. Manchmal ist es aber auch nur in Nuancen. Und so sind wir alle ganz unterschiedlich. Manche sind konservativ, manche sind offener oder liberaler. Und das hat mit der Entwicklung zu tun, das hat mit vielen Erfahrungen zu tun. Und ich habe viele gute Erfahrungen und Erinnerungen aus diesen verschiedenen Gemeinden mitgenommen, auch hier aus unserer Zeit hier. Und das ist auch gut und schön so. Und Ruth und ich, wenn wir dann mal nachdenken, dann überlegen wir auch, was haben wir eigentlich durch diese Vielfalt von Gemeinden, die wir kennengelernt haben, selbst für eine Entwicklung durchgemacht und das tut eigentlich gut. Und trotzdem gibt es ein Fazit, keine der Gemeinden, in der wir irgendwie tätig waren oder gelebt haben, war perfekt. Und das erinnert mich an eine Bibelwoche, da war ich so ungefähr 16, ich weiß gar nicht, worum es geht. Ich weiß nur noch, damals hat Theophil Rese, die Älteren werden ihn wahrscheinlich noch kennen teilweise, der hat damals die Abende gehalten und ein Satz aus diesen mehreren Abenden hat sich bei mir tief eingeprägt. Theophil Rese hat in etwa gesagt, such nicht nach der perfekten Gemeinde, du wirst sie nicht finden. Und solltest du sie doch finden, dann geh bitte nicht in diese Gemeinde, weil dann ist sie nicht mehr perfekt. Und das habe ich mir eigentlich gemerkt in meinem Leben. Gemeinde ist immer so gut, wie wir sind. Wie wir Gemeinde lieben und wie wir Gemeinde leben. Und das ist gar nicht so neu, diese Erkenntnis. Auch Paulus hat sich mit diesem Thema schon herumgeschlagen. Und wenn wir die verschiedenen Briefe im Neuen Testament lesen, dann merken wir auch, wie unterschiedlich Paulus auch mit den einzelnen Gemeinden umgegangen ist, weil sie alle so unterschiedlich waren und ganz andere Schwerpunkte hatten, die er gelobt hat und Probleme haben, wo er gesagt hat, passt auf, was ihr da tut. Und im Predigttext, den ich heute mitgebracht habe, steht in 1. Thessalonicher 5, ich lese die Verse 12 bis 24. Geschwister, wir bitten euch, die anzuerkennen, denen der Herr die Verantwortung für eure Gemeinde übertragen hat und die mit unermüdlichem Einsatz unter euch tätig sind und euch mit seelsorgerlichem Rat zur Seite stehen. Ihr könnt ihnen für das, was sie tun, nicht genug Achtung und Liebe entgegenbringen. Haltet Frieden untereinander. Weiter bitte ich euch, Geschwister, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt. Helft den Schwachen. Habt mit allen Geduld. Achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr mit allen Kräften und bei jeder Gelegenheit einander und auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Freut euch, was immer auch geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts im Weg. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles. Was gut ist, das nehmt an. Aber was böse ist, darauf lasst euch nicht ein. In welcher Gestalt auch immer es an euch herantritt. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der euch beruft, ist treu. Er wird euch auch ans Ziel bringen. Soweit der Text. Das ist ein Text, der sehr viele Tipps geballt aufeinander folgen lässt. Und ich habe mehrere Überschriften. Und das erste ist: Lebe Gemeinde mit Respekt und Liebe. Das ist erstmal bezogen auf alle, aber Paulus fängt hier wie an vielen Stellen an und nimmt die Gemeindeleitung besonders heraus. Offensichtlich gab es immer schon das Problem, warum haben die denn was zu sagen und ich nicht? Oder warum geben die den Ton an und ich nicht? Und überhaupt, was entscheiden die denn da oben und ich muss damit leben? Paulus sagt hier, die Gemeindeleitung ist gewählt und gewollt. Und das ist ja auch interessant. Wir haben ja ein System, in dem wir unsere Gemeindeleitung demokratisch wählen. Und trotzdem ist da, ja, aber warum eigentlich? Gemeindeleitung ist gewählt und gewollt. Und meine Erfahrung als Gemeindepastor in den unterschiedlichen Gemeinden ist auch immer gewesen, dass die, die in der Gemeindeleitung waren, in der Regel auch ein Anliegen hatten, für die Gemeinde zu denken und zu handeln und zu entscheiden. Und ich wüsste nicht, dass ich jemanden in den Gemeindeleitungen dazwischen hatte, wo ich sagen würde, der ist jetzt nur auf das bedacht, was er selbst möchte. Ich war immer froh, wenn auch kritische Stimmen in der Gemeindeleitung waren, weil man besser das hinter geschlossenen Türen ausdiskutieren kann, als wenn das irgendwo am Kaffeetisch geschieht. Und das ist wichtig, dass Paulus sagt, das ist ganz wichtig, dass ihr da anfangt, auch über Gemeindeleitung so nachzudenken und mal drüber nachzudenken, dass auch bei aller demokratischen Wahl die Gemeindeleitung von Gott gewollt ist. Und ich finde es immer schwierig, wenn man da gegen eine Berufung auch meint, arbeiten zu müssen. Wobei ich glaube, dass wir heute eine Situation haben, die, ich sag mal, zumindest in meinem Leben relativ neu ist, neue Erfahrung ist, nämlich das Problem mit Autorität in der Gesellschaft. Wo wir den Eindruck haben, wir müssten das alles selbst entscheiden. Für jede Frage muss man uns fragen, ob wir da mitmachen wollen und ob wir das so wollen. Und da muss man jeden Einzelnen fragen. Und Autorität wird grundsätzlich in Frage gestellt, vor allen Dingen in den letzten fünf Jahren. Gelingt es irgendwelchen Kräften, die ich gar nicht so genau definieren kann, in der Gesellschaft, nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Ländern, einfach Autorität so zu unterhöhlen, dass am Ende das Chaos herauskommt und vielleicht wollen die dann die Macht übernehmen, das weiß ich nicht. Uns Christen kann ich nur sagen, lieber beten statt schimpfen. Lasst uns doch beten für unsere Regierung, egal wer das ist, ob das jetzt die alte Regierung ist, noch die vorübergehend amtierende oder die neue. Lasst uns dafür beten. Lass uns dafür beten, dass Gott unsere Regierung gebraucht. Und nicht immer nur sagen, was alles schief läuft und was mir nicht passt. Und genauso wichtig ist es, der Umgang mit anderen Christen in der Gemeinde und über die Gemeinde hinaus. Das ist etwas, was wir besonders gelernt haben in der Zeit hier in Mühlen, das gute ökumenische Miteinander. Ich denke noch an 2017, diese große Luthertafel damals zwischen der evangelischen und katholischen Kirche. Was war das für eine tolle Erfahrung, dass so viele Christen miteinander feiern und Gott loben. Und ich weiß noch, dass diese dieser Vorschlag von der katholischen Delegation gab, die gesagt haben, wir wünschen uns fürs Lutherjahr diese große Tafel. Und erst haben wir gedacht, das könnten wir nicht umsetzen, und wir haben es umgesetzt. Ich weiß noch, da bin ich ganz frisch hier gewesen, wir haben sind gerade eingezogen im Heideweg, und dann war der erste Schulgottesdienst, Abschied der Viertklässler unten in Bielstein. Und da habe ich gesagt, okay, da gehst du schon mal hin. Und ich weiß, dass ich damals von den Leuten, die da mitgearbeitet haben, per Du begrüßt wurde. Ein tolles Miteinander, und das haben wir ein Stück gelernt, und es wächst gerade auch was in Wermelskirchen. Da ist gerade die erste große ökumenische Sache gewesen, ein Wermelskirchentag in einer alten Brache, Industriebrache, und das war auch eine tolle Erfahrung. 9 Gemeinden aus unterschiedlichen Bereichen haben miteinander diese 2 Tage gestaltet und einen tollen Gottesdienst gefeiert. Es ist wichtig, dass wir den Umgang haben miteinander, dass wir uns mit Respekt und Liebe begegnen. Und das ist ganz wichtig, auch gerade wenn wir darüber nachdenken, wie machen wir denn weiter, wenn die Corona-Pandemie uns wieder mehr Freiheiten oder vielleicht eine Normalität wieder erlaubt. Paulus sagt, es ist auch wichtig, dass wir untereinander ermahnen. Übrigens im Griechischen ist der Begriff für ermahnen, ermahnen und ermutigen. Das ist der gleiche Begriff. Das scheint im Griechischen etwas, da muss ich den Mike mal fragen, der kennt sich da besser aus in der Sprache, aber das ist etwas, was zusammengehörte. Menschen so zu begleiten, dass man ihnen Mut zuspricht, aber sie auch ermahnt, und das mit viel Geduld und nicht Böses mit Bösen vergelten. Und vor allen Dingen glaube ich, es ist wichtig, dass wir, wenn wir neu starten, uns auch vornehmen, dass wir nicht immer nur an unsere eigenen Vorstellungen denken, sondern dass wir Gemeinde denken, dass wir globaler denken, dass wir miteinander denken. Eine Gemeinde bauen, und das wird jetzt für die Zukunft gar nicht anders sein können, dass Gemeinde immer eine Gemeinde sein muss, die die Vielfalt auch berücksichtigt, wo viele Menschen Platz haben. Und das ist wichtig, dass Paulus hier auch sagt, und das ist etwas, was damals wohl stark vertreten ist, was in unserem Sozialsystem vielleicht nicht ganz so oft vorkommt. In den Übersetzungen steht, ein unordentliches Leben führen Menschen, und denen soll man zurecht helfen. Damals waren das die, die eigentlich die Nächstenliebe ausgenutzt haben. Das waren Menschen, die sich so als Reisebrüder ausgegeben haben und haben sich durchgefüttert bei Menschen, die ein offenes Herz hatten für Leute, die für den Herrn unterwegs waren. Und Paulus sagt, die weiß zu Recht. Er sagt an einer Stelle, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Das war für die, die damals sich so durchgefüttert haben von einem zum anderen. Aber es ist schon so, dass wir aufpassen müssen, dass wir auch mit der Nächstenliebe uns nicht ausnutzen lassen. Auch da hat es Grenzen, die müssen wir gesund auch festlegen. Aber das Ermutigen steht auch ganz hoch bei Paulus, dass wir Menschen, die ihren Glauben mit Angst leben, begleiten. Dass wir ihnen helfen, dass sie ihren Glauben nicht ängstlich leben müssen. Dass wir ihnen zeigen, worauf warten wir eigentlich, wovon leben wir eigentlich. Wenn wir uns hier unterm Kreuz, und wir haben sogar 2 hier, das ist schön, versammeln, dass wir daran denken, was Jesus Christus für uns getan hat. Natürlich gehört es auch zum Leben als Christ, dass wir ein neues Leben leben und dass es auch Gebote gibt, die zu beachten sind. Aber was zählt, ist erstmal das, was Christus getan hat. Wir dürfen denen, die ängstlich sind im Glauben, sagen, keine Angst. Christus ist auch für dich gestorben und auferstanden. Und auch dir gibt er neues Leben, und auch dein Glauben, das werden wir gleich noch zum Schluss sehen, wird er auch ans Ziel bringen. Und den Schwachen helft. Schwach waren damals die, die in der Gefahr standen, ihren Glauben wieder zu verlieren. Paulus sagt an anderer Stelle, zum Beispiel auch im Korintherbrief, dass eigentlich alles erlaubt ist, man darf eigentlich alles. Es ging damals um Götzendienst, und er hat gesagt, Leute, macht das nicht, wenn Leute dabei sind, die in der Gefahr sind, durch euer Freiheitsverhalten wieder zum Götzendienst zurückzukommen. Und dass wir darauf achten, dass wir Menschen durch unser freiheitliches Verhalten nicht dazu führen, dass sie in alte Strukturen zurückfallen, in denen sie den Glauben auch wieder verlieren. Das Zweite ist, lebe Gemeinde mit Freude. Moment, das war jetzt Respekt und Liebe. Aha. Hier geht es nicht weiter. Mike, ich brauche dich. Dankeschön. Liebe Gemeinde, mit Freude und Dankbarkeit. Das heißt mit Freude, dass ich erstmal auch das Gute sehe, dass ich mich nicht immer nur runterziehen lasse, was nicht so gut ist. Und das ist gar nicht so einfach, wenn wir auch darüber nachdenken, wo sind die Leute, die jetzt im Internet was anderes gucken und dann nicht zum Gottesdienst kommen, aus welchem Grund auch immer. Wenn wir sehen, dass die Gruppen, die eigentlich wieder starten könnten, gar nicht starten, weil die Mitarbeiter irgendwie sagen, ach nee und weiß nicht. Jetzt haben wir auch die eigenen Gemeinderäume nicht, weil wir uns gerade in der evangelischen Kirche treffen zum Gottesdienst. Und da ist so, dass man sich schnell runterreißen lässt. Aber jede Gemeinde hat was Positives. Auch das ist meine Beobachtung in den vielen Gemeinden. Jede Gemeinde hat was Positives. Und das zu sehen und nicht immer das Negative. Vor allen Dingen, dass wir sehen, dass in den Gemeinden und auch in eurer Gemeinde und unserer Gemeinde Christus angebetet und verkündet wird. Und denk dran, wo dein geistliches Zuhause ist. Gemeinde ist immer auch ein geistliches Zuhause. Ein Zuhause, wo mein Glaube auch sich entfalten kann, wo ich mit meinem Glauben auch sein kann. Ottwin Fischer hat mal gesagt, der Schauspieler, Zuhause ist da, wo man den Bauch nicht einziehen muss. Und das ist auch das Gute an Gemeinde, dass wir lernen, miteinander auch ein Stück unsere, ich sag mal, Unzulänglichkeiten auch auszuhalten. Miteinander. Ein Nest des Glaubens, wo der Glaube sich entwickeln kann. Und ich glaube, dass das nicht gelingt, wenn ich im Internet Sonntag für Sonntag meine Lieblingsgemeinde angucke und gar nicht angebunden bin. Oder im Fernsehen oder wie auch immer. Wir brauchen Gemeinde, um miteinander auch Glauben zu leben. Und Dankbarkeit ist das beste Rezept für Zufriedenheit. Wir haben bei uns in Weltersbach eine Dame gehabt, die sehr unzufrieden war, obwohl sie gläubig war. Und dann hatten wir uns unterhalten und dann sagte jemand, ja, was ist denn das, wie kann man denn jemandem helfen, dass er zufrieden wird? Und dann sagte jemand anders, das beste Mittel für Zufriedenheit ist Dankbarkeit. Dass wir dankbar sind für das, was wir haben, damit wir eine Zufriedenheit entwickeln. Und das ist, glaube ich, eine Formel, die habe ich, glaube ich, so im Internet gefunden und die habe ich da drunter geschrieben. Freude und Dankbarkeit ist dann auch die Zufriedenheit. Und dazu gehört, um das zu entwickeln, das Gebet, unser eigenes Gebet, aber auch das gemeinsame Gebet. Was haben wir für ein Vorrecht? Was haben wir nicht etwas Besonderes, dass wir miteinander beten dürfen? In Gebetsgemeinschaft, dass wir miteinander vor Gott treten dürfen, vor seinen Thron, auch wenn wir ihn nicht sehen. Ich habe viele Besuche in den Gemeinden, wo ich war, bei älteren Geschwistern gemacht und manchmal sagte mir jemand, ich kann nur noch beten, ich kann nichts anderes mehr. Und dann habe ich oft gesagt, dann sag doch nicht nur. Beten ist die Grundlage der Gemeinde. Der alte Baptistenprediger Spurgeon aus England hat mal gesagt, Gemeinde, sagt mir, wenn ihr aufhört für mich zu beten, dann höre ich auf zu predigen. Er sagte, das ist die Grundlage für alles, was Gemeinde ausmacht, das Gebet. Freude, Dankbarkeit und Gebet. Und Paulus sagt dir, das ist das, was Jesus von euch will. Eine kurze Dreierformel, Freude, Dankbarkeit und Gebet. Das will Jesus von euch. Etwas, was wir auch oft vergessen oder nicht so gut auch im Blick haben, ist die Frage mit dem Heiligen Geist. Liebe Gemeinde mit dem Heiligen Geist. Wir wissen, wir haben den Heiligen Geist, da steht auch was in der Bibel. Wir sind erstaunt, wenn andere da so ganz offen mit umgehen und so ganz anders sind als wir. Und irgendwie habe ich oft das Gefühl, und das geht mir gar nicht viel anders, dass wir irgendwie so einen verkrampften Umgang mit dem Heiligen Geist haben. Also Wissen, den brauchen wir, der ist da, aber bitte nicht zu viel, dann wird es auch unübersichtlich. Ohne Heiligen Geist gibt es keine Gemeinde. Und Paulus sagt hier, legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts im Weg. Und vielleicht erleben wir so wenig mit Gott, weil wir dem Heiligen Geist so viel in den Weg legen. Er sagt an anderer Stelle, dämpft den Geist nicht oder löscht ihn gar aus. Der Heilige Geist ist die Dynamik der Gemeinde. Und ich glaube, dass wir mehr Mut haben müssen, mehr Heiligen Geist auch zuzulassen. Und nicht nur zuzulassen, sondern zu bitten, Herr, schenk uns deinen Geist. Schenke uns, dass wir damit auch so umgehen, dass es nützlich für die Gemeinde ist und nicht schädlich für andere vielleicht auch. Schenk uns, dass wir lernen, mit deinem Heiligen Geist zu leben. Nicht nur theologisch damit umzugehen und zu wissen, ja, da ist der Heilige Geist und jeder Christ hat den Heiligen Geist, sonst ist er kein Christ und wir brauchen den Heiligen Geist. Er ist so vielfältig, dass wir uns auch immer wieder damit beschäftigen sollten, wie der Heilige Geist auch wirken möchte. Und die Wirkung des Geistes, sagt Paulus, muss geprüft werden. Und er geht hier an die Prophetie. Viele Bibeln handeln an dieser Stelle von dem Begriff Weisheit, glaube ich. Jetzt bin ich gerade, habe ich hier nicht stehen. Mache ich nochmal anders. Also, da wo Paulus hiervon spricht, ist, dass es die Prophetie gibt und dass die Prophetie geprüft werden muss. Wenn wir jetzt jemanden hätten, der nachweislich prophetisch begabt ist, dann würden wir sagen, oh, da gibt es jetzt eine Botschaft von Gott. Aber eigentlich müssen wir in der Lage zu sein, stopp, lieber Bruder, was du bis gerade gesagt hast, das war gut, aber das jetzt, was jetzt kommt, das kann so vom Heiligen Geist nicht sein. Und dazu brauchen wir als Gegenlager Menschen, die die Wirkung der verschiedenen Strömungen einschätzen können, die Geisterunterscheidung und die sich in der Bibel auskennen und die dann sagen können, nein, das ist nicht im Einklang mit dem, was wir über Gottes Willen wissen. Weisungen von Gott in aktuellen Situationen, das ist Prophetie. Also nicht zu wissen, welche Lottozahlen am Samstag kommen oder ob ich nächstes Jahr noch Arbeit habe oder sonst irgendwas, sondern Weisung von Gott in aktuellen Situationen. Und das wünsche ich mir manchmal. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber gerade in dieser Zeit der Pandemie, in der Zeit, wo wir auch hoffentlich kurz vor einem Neuaufbruch stehen, jetzt jemanden zu haben, der durch den Gott spricht und sagt, so, das habe ich für euch hier in Mühlen vor, in den letzten Jahren diesen Weg geht oder in neuen Flügel oder wo auch immer. Und wir sollen die Geistesgaben nicht gering schätzen. Gott begabt jede Gemeinde anders, aber die Geistesgaben sind da. Und die Prophetie, sagt Paulus im Korintherbrief, hat dabei eine besondere Stellung, eine wichtige Stellung. Und der letzte Gedanke aus unserem Text ist, lebe Gemeinde mit Gottes Hilfe. Wir Christen stehen auch oft in der Gefahr der Selbstüberschätzung. Ich bin jetzt Christ, ich kann alles, ich mache alles und so weiter und so fort. Ich sage euch was. Ich stelle das jetzt gerade auch bei meiner Arbeit in Weltersbach fest, wenn ich alte Christen und Christinnen, meistens Christinnen, besuche, wie dann plötzlich sehr viele Fragen sind, hat Gott mich wirklich angenommen? Und wenn ich jetzt bald sterbe, bin ich dann wirklich beim Herrn? Und das sind oft Menschen, von denen ich weiß, dass sie unheimlich viel in ihrer Gemeinde bewegt haben. Und am Ende sind die Zweifel. Warum, habe ich mich oft gefragt. Das habe ich ja auch im Gemeindedienst vorher schon erlebt. Ich glaube, solange wir noch relativ gut im Saft stehen, auch wenn wir mal vielleicht so einen Hexenschuss haben oder so, dann können wir noch so vieles. Wir gehen regelmäßig zum Gottesdienst. Wir arbeiten irgendwo in einer Gruppe mit. Wir schaffen es morgens oder mittags oder abends oder jeden zweiten Tag die Bibel zu lesen, zu beten. Wir haben die Möglichkeit, Geld zu geben, nicht immer am liebsten den Zehnten, aber irgendwie läuft das schon und wir können viel tun und haben das Gefühl, ja, läuft. So, jetzt wird das alles weggenommen. Die Gesundheit wird weggenommen. Wenn man im Pflegeheim ist, hat man kein Geld mehr. Und auch die älteren Geschwister, vor allem die Alleinstehenden, die merken, wie knapp es ist, wenn man als Witwe von dem Rest der Rente leben muss. Und wenn man plötzlich in den Gruppen nicht mehr sein kann und wenn man, wie mir das viele sagen, nur noch in Anführungsstrichen beten kann, dann kommen viele Zweifel. Wird das reichen? Nein, das reicht nicht. Es reicht nur das, was Jesus getan hat. Und Gemeindeleben mit Gottes Hilfe heißt, dass ich mich selbst zurücknehme und dass ich erkenne, dass was ich tue, hat Jesus mal gesagt. Das ist doch nicht das, was Gott als Dank annehmen kann. Das ist vielleicht mal so ein bisschen, ich weiß nicht, was Gutes tun für Gott. Aber wir werden niemals das aufwiegen können, was die Beziehung zu Gott, von Gott zu uns kaputt gemacht hat. Jesus sagt auch, ich werde meine Gemeinde bauen. Ich glaube, dass es wichtig ist, über Strukturen nachzudenken, über bestimmte Aktionen nachzudenken und miteinander zu gucken, wen können wir denn mit dem Evangelium erreichen, was legt uns Gott vor die Füße. Aber Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Ich und nicht wir. Was wir machen können, ist, dass wir Steine aus dem Weg räumen, die Menschen in ihrem Leben haben, damit sie Gott begegnen können. Und diese Steine räumen wir weg und ebnen den Weg ein, damit diese Menschen bis vor den Thron Gottes kommen können, in Anführungsstrichen. Und Ziel auf der Erde, sagt Paulus, ist ein geheiligtes Leben. Ein geheiligtes Leben ist, dass wir so leben, wie es zu Gott passt. Das ist ein geheiligtes Leben. Dass wir ein erneuertes und geheiligtes Leben haben. Und das heißt besonders, dass wir lernen, aus der Gnade zu leben. Wir sind dann besonders heilig, sagt Jesus in einem Gleichnis, wenn wir auf die Brust schlagen und sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig. Die große Verheißung liegt darauf, dass wir mit leeren Händen vor Gott treten. Selig sind die, die nur noch von Gott etwas erwarten. Das ist heilig. Und unser gesamtes Wesen, das heißt, dass wir mit Leib, Seele und Geist vor Gott treten und sagen, nimm mich. Oder wie Harald Bürzel früher beim GJW den Slogan geprägt hatte, GJW, ganz Jesus wagen. Unser ganzes Leben bestimmen lassen von Jesus, von seinem Wesen, von dem, was er uns vorgelebt hat, von dem, was er weitergegeben hat, was er denkt, was er fühlt, mehr zu werden wie Jesus. Und wenn uns das alles zu hoch klingt, dann sagt Paulus zum Schluss auch zu den Thessalonichern und auch zu uns, der, der euch beruft, ist treu und er wird euch ans Ziel bringen. Er wird dich ans Ziel bringen und mich ans Ziel bringen. Er wird euch als Gemeinde ans Ziel bringen und unsere Gemeinde neuen Flügel ans Ziel bringen. Und dass wir darauf vertrauen, egal was passiert, Gott ist treu und er wird uns ans Ziel bringen. Und das wünsche ich uns miteinander, dass wir dieses Ziel auch vor Augen haben und den Blick nicht davon abwenden. Amen.